Hände und Füße. Unsere Hände arbeiten nicht selbsttätig, sondern folgen dem Geheiß unseres Geistes, der sich mit ihrer Hilfe einen Ausdruck verschafft. Es ist unsere Liebe zum Tun, unser Wunsch, unser Ziel zu verwirklichen, was unsere Hände in Bewegung setzt. Unser Wissen, wie man es anstellen muss, führt sie bei ihrer Arbeit. Wir denken an die geistige Fähigkeit und nicht an die rein physische Kraft, wenn wir davon sprechen, dass wir unsere Angelegenheit in die Hände eines anderen legen, jemanden eine Last auf die Schulter legen oder uns auf seinen starken Arm stützen. Die Hände bedeuten geistig all unsere Wünsche und Gedanken, die wir in unsere Taten hineinlegen. Mit einem Wort, die Hände sind die Taten, die geistig betrachtet aus dem Wunsch und aus dem Denken bestehen, die sie hervorgerufen haben. Jeder versteht die Bedeutung der Worte.
Eure Hände sind mit Blut bedeckt und eure Finger mit Verschuldung.
Ebenso leicht verstehen wir die folgenden Worte.
Wer wird hinaufsteigen auf den Berg Jehovas? Und wer wird stehen am Orte seiner Heiligkeit? Wer unschuldige Hände hat und lauteren Herzens ist.
Gemeint sind jene, deren Taten gut sind, weil sie aus himmlischen Fühlen und Denken entspringen. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass Hände und Füße zusammen unser ganzes äußeres Leben darstellen. Wir bitten den Herrn, dass er unsere Schritte lenken und unsere Füße davor bewahren möge, vom rechten Pfade abzuirren, und dass er uns helfen möge, das Richtige zu tun.
Ich erhielt meine Schritte in deinen Geleisen, dass meine Tritte nicht wankten.
Füße und Hände sind das Äußerste des Körpers und beide gehorchen den inneren Wünschen und Gedanken. Ihre Struktur und ihr Nutzen sind jedoch bemerkenswert verschieden, und wir können einige Unterschiede hinsichtlich ihrer geistigen Bedeutung erkennen. Die Füße kommen in engere Berührung mit der staubigen Welt. Sie sind weniger empfänglich für die Weisungen von Wille und Verstand. Sie sind nicht so unmittelbar an unserem Tun für andere Menschen beteiligt, sondern dienen nur dazu, uns dorthin zu bringen, wo wir von Nutzen sein können und uns einen festen Stand zu verleihen, während unsere Hände ihr Werk verrichten. Man denke an jene Szene, da der Herr seinen Jüngern die Füße wusch. Deutlicher als viele Worte zeigt sie uns seinen Willen, uns dabei zu helfen, unser tägliches Leben auf Gerechtigkeit und Güte auszurichten. Er verdammt uns nicht, weil sich der Staub der Welt an unsere Sohlen heftet, sondern hilft uns, ihn zu beseitigen und wieder rein zu werden. Vielleicht wäre es uns lieber, wenn der Herr auf unseren Glauben und unsere guten Vorsätze blickte, als auf unsere Taten. Ist das der Fall, so gleichen wir dem Petrus, der da sagte:
Du sollst nimmermehr meine Füße waschen.
Später aber:
Nicht meine Füße allein, sondern auch meine Hände und mein Haupt.
Doch der Herr antwortete ihm:
Wer gebadet ist, der bedarf nicht mehr, denn die Füße zu waschen.
Das heißt, wenn jemand einmal auf dem Weg der Wiedergeburt gelangt ist, so fehlt ihm weiter nichts, als mit Hilfe des Herrn getreulich die kleinen Schritte des täglichen Lebens richtig zu machen. Man denke auch an das Wort des Herrn.
Ein Beispiel habe ich euch gegeben. So sollt auch ihr einander die Füße waschen.
Wir müssen gleich ihm einander helfen, das Rechte zu tun. Gleich ihm sollen wir unseren Nächsten gütig beurteilen und ihm gerne helfen, zu sehen und zu verstehen, dass ein Falsches nicht hoffnungslos ist, sondern abgelegt werden kann. Von hier aus verstehen wir auch den Grund für das Gebot, wonach die jüdischen Priester vor dem Eintritt ins Heiligtum ihre Hände und Füße waschen sollten. Es wäre sicherlich falsch, wenn wir meinten, der Herr dringe besonders darauf, dass wir Hände und Füße unseres Körpers waschen. Was bezweckt wohl der Herr damit, wenn er sein Volk anweist, sich seine Gebote als ein Zeichen auf die Hände zu binden und als ein Stirnband zwischen den Augen zu tragen? Sicherlich hatte er dabei nicht im Sinn, sie zum Tragen von Amuletten zu ermuntern, sondern dass die Gebote zur Richtschnur ihrer innersten Neigungen und Gedanken, sowie auch aller ihrer Handlungen werden soll. Wir haben hier die Bedeutung von rechts und links noch nicht behandelt. Das wollen wir jetzt machen.
An einem Sabbat aber geschah, dass Jesus in die Synagoge eintrat und lehrte. Und da war ein Mann, dessen rechte Hand verdorrt war.
Es war die rechte Hand, welche verdorrt war. Zwei Dinge finden ihren Ausdruck in den Händen, nämlich die Liebe zum Tun und das Wissen, wie man etwas tut. Welche der beiden Hände reagiert gewöhnlich schneller auf einen impulsiven Wunsch und welche bewegt sich gewöhnlich mit etwas mehr Überlegung? Die rechte Hand entspricht besonders der Liebe, die linke hingegen dem Denken, durch das wir diese Liebe zum Tun ins Werk setzen. Ein ähnlicher Unterschied in der Bedeutung der rechten und linken Seite ist überall zu beobachten. Der Mann mit der verdorrten rechten Hand stellt folglich diejenigen dar, die keine Liebe zum Tun dessen besitzen, was sie wissen, und das Heilwerden seiner Hand,
gleich wie die andere,
bildet die Rückgewinnung der Liebe zum Tun vor, so dass sie dem Wissen darum, wie das zu Tuende ins Werk zu setzen wäre, ebenbürtig wird. Ein starker Kontrast zwischen der rechten und der linken Hand ergibt sich im Gleichnis von den Schafen und Böcken.
Er wird die Schafe zu seiner Rechten, die Böcke aber zu seiner Linken stellen.
Zur rechten Hand kommen offensichtlich diejenigen zu stehen, welche tun, wie der Herr lehrt, zur Linken hingegen diejenigen, die es wohl wissen, aber nicht tun. Der Herr warnt seine Jünger:
Lass deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut.
Die Bedeutung dieser Worte kann nicht darin bestehen, dass uns hiermit verboten würde, unserem Werk außer der Liebe auch sorgsam abwägende Gedanken zugrunde zu legen. Was hier jedoch verboten wird, sind Gedanken darüber, wie gut unser Handeln erscheinen mag und wie es uns selbst nützlich sein wird, während doch unser ganzes Herz bei dem Nutzen verweilen sollte, den unser Tun für andere haben kann. Wiederum gebietet uns der Herr:
Wenn dich dein rechtes Auge ärgert, so reiße es aus. Und wenn deine rechte Hand oder dein Fuß dich ärgert, so haue sie ab.
Es ist das Gebot, sofort und vollständig jeden Gedanken und jede Lebensgewohnheit und jede Begierde aufzugeben, die uns dazu verleiten wollen, etwas zu tun, was böse ist. Noch viele andere Stellen werden uns beim Lesen der Bibel begegnen, wo die Füße das tägliche Leben in der Welt symbolisieren und die Hände die Liebe und das Denken in dem darstellen, was wir tun. Was wir in der Bibel über die Hände des Herrn lesen, spricht uns von der göttlichen Liebe und Weisheit, die sich in seinen Taten zu unserem Heil äußern.
Jehova hat den Arm seiner Heiligkeit vor den Augen aller Völkerschaften entblößt. Und alle Enden der Erde sehen das Heil unseres Gottes.
Dies ist ein großartiges Bild von der Macht, der göttlichen Liebe, die im menschlichen Leben des Herrn bis in die Welt hinabreicht, um die Menschheit zu retten. Der Arm lässt weniger an die Einzelheiten der Neigung denken, wie es bei Händen und Fingern der Fall ist, als vielmehr an die Allmacht, die hinter allen Werken Gottes steht. Bei der Heilung der Kranken hat der Herr vielfach seine Hand ausgestreckt, um sie zu berühren. Und auch bei der Segnung der kleinen Kinder war es die Hand, die er ihnen auflegte. Was wir über die Füße des Herrn lesen, erinnert uns an sein irdisches Leben sowie an seine beständige Gegenwart im göttlich-menschlichen. Bei Lukas lesen wir über die bußfertige Sünderin,
die hinten zu seinen Füßen stand, weinte und anfing, seine Füße mit ihren Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes abzuwischen, seine Füße küsste und mit der Salbe salbte.
Wir tun dasselbe, wenn wir uns dem Herrn in seinem göttlich-menschlichen Leben demütig nahen. Wenn wir unser eigenes Leben mit dem des Herrn vergleichen und unser Böses aufrichtig bereuen, so waschen wir gleichsam seine Füße, denn die Schönheit und Reinheit seines Lebens wird uns dann von Tag zu Tag deutlicher. Wenn wir das Leben unseres Herrn lieben, so küssen und salben wir seine Füße. In diesem Zusammenhang denken wir auch daran, wie Maria, die Schwester Marthas, in ihrem Heim in Bethanien
sich zu Füßen Jesu setzte und auf sein Wort hörte.
Wir sitzen zu Füßen des Herrn, wenn wir näher an ihn in seinem göttlich-menschlichen heranrücken, um uns von ihm belehren und beschützen zu lassen. Das Sitzen betont die Dauer, den Frieden und die Sicherheit einer solchen Nähe zum Herrn. Als der Herr gekreuzigt und auferstanden war, befürchteten die Jünger und gläubigen Frauen, dass sie seine göttlich-menschliche Gegenwart, die zu lieben sie gelernt hatten, verlieren würden. Dass er noch immer in der natürlichen Welt bei uns ist, lehrt uns der Herr, als er seinen Jüngern
seine Hände und seine Füße zeigte. Befühlet mich und sehet, sagt er.
Dieses bedeutet, in unserem praktischen Leben sollen wir die Probe darauf machen. Dann werden wir wissen, dass der Herr in seinem göttlich-menschlichen noch immer bei uns ist, mit aller Macht, die ihm gegeben ist auf Erden wie im Himmel.